Informationssicherheit. Dieses uns ständig begleitende Thema will uns einfach nicht in Ruhe lassen. Wer genau beschäftigt sich eigentlich mit Informationssicherheit und was genau machen diese Leute? Um dort etwas Licht ins Dunkle zu führen und vielleicht auch um herauszufinden, wie genau man zu einer solchen Stelle kommt, haben wir heute wieder ein paar Gäste eingeladen, die uns Einblicke in die Informationssicherheit an ihrer Hochschule und auch den einen oder anderen Tipp für zu Hause mitgeben. Mein Name ist Leonard Zurek. Willkommen zum Podcast der IT Security Awareness Days. Ich darf für diese Episode Immi Blomkemper, Christian Böttger, Marius Mertens und Matthias Kassel begrüßen. Ihr seid alle am diesjährigen IT-Set oder besser gesagt, letztes Mal wart ihr auch schon beteiligt. Und heute haben wir eine spezielle Episode. Heute soll es ein kleines digitales Lagerfeuer geben. Dazu haben wir uns ein paar Themen rausgesucht, zu denen wir was sagen wollen. Und ich würde sagen, wir starten da einfach in eine lockere Runde. Ich sage einfach mal Moin an alle und vielen Dank, dass ihr da seid.
Hallo.
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 Und ich würde einfach auch schon direkt mit Christian starten, weil wir haben ja die IT Security Awareness Days so ein bisschen ins Leben gerufen, haben da andere Unis gefragt, hey, wie sieht's aus? Wir haben da immer diese Vortragsreihen zu den European Cyber Security Month im Oktober. Wie wäre es, wenn wir da mal was Hochschulübergreifendes machen? Und kannst du so ein bisschen was dazu erzählen, wie ist das gestartet? Also wie lange gibt es diese Vorträge davor schon und warum haben wir die Notwendigkeit gesehen oder warum hast du die Notwendigkeit gesehen, da eine größere Reihe draus zu machen?
Ja, wir haben die Schaffung von Awareness bei Anwendern und Anwenderinnen ist nun mal ein zentraler Teil der Informationssicherheit heutzutage, weil man die Angriffe auf den Menschen eben nicht so einfach verhindern kann, wie eine Firewall dicht zu machen. Und wir haben das in Braunschweig seit 2016 immer zum European Cyber Security Month im Oktober gemacht. Und irgendwann, wie die Digitalisierung dann zwangsweise wurde, das war alles real und in Vorlesungen und in Vortragsräumen, zu Pandemiezeiten fiel uns dann natürlich irgendwann mal ein, wir müssen das ja sowieso online machen. Und dann lag der Gedanke nahe, das machen doch eigentlich alle Unis. Warum muss jetzt jeder das alles neu erfinden und jeder fängt die gleichen Vorträge nochmal wieder inhaltlich an? Da können wir uns doch besser zusammentun. Und so ist das entstanden. Das machen ja auch erfreulich viele mit.
Ja, das freut mich auch, weil wir beide sind ja von der TU Braunschweig. Die anderen drei kommen aus anderen Bundesländern oder besser gesagt von anderen Hochschulen. Und ich finde es auch gut, dass wir da mittlerweile tatsächlich über 24 verschiedene Hochschulen beteiligt hatten oder zumindest dieses Jahr auch wieder einige Vorträge und andere Formate wie diesen Podcast hier präsentieren können. Wie schätzen die anderen ein? Also Emi, wie schätzt du das bei dir ein? Du bist an der Uni Köln. Wie sehr ist da das Thema Informationssicherheit oder wie sehr ist da das Thema Schulung relevant? Also was gibt's da? Kannst du dazu was erzählen?
Ja, zunächst mal ganz grundsätzlich. Das Thema Informationssicherheit wird an der Uni Köln gerade erst systematisch aufgebaut. Also wir sind dabei, die Strukturen zu schaffen. Das heißt, wir sind noch nicht ganz so weit wie die anderen Hochschulen, das in irgendeiner Form organisatorisch zu zentralisieren. Deswegen passiert momentan auch im Bereich der Awareness-Maßnahmen sehr viel in anarchischen Strukturen. Das heißt, wir versuchen da in die Fachbereiche reinzugehen und auch zu fragen, wie ist der Bedarf? Was wollt ihr wissen im Bereich Informationssicherheit? Wo glaubt ihr, fehlen euch Informationen? Und gleichzeitig auch umgekehrt den Kanal zu nutzen und nachzufragen oder überhaupt zu sensibilisieren dafür, dass das Thema Informationssicherheit ja wirklich alle betrifft. Also der Kern des Ganzen ist ja, dass man sicher mit den Informationen umgeht, dass man seine Geräte sicher betreibt. Das ist ja so ein ganzes Bündel. Und gerade in dem Bereich muss man da, glaube ich, immer wieder hin und immer wieder nachfragen, um auch diesen Austauschkanal nutzen zu können.
Ja, genau. Das finden wir auch. Das ist ein zentrales Thema. Das ist ja kein Prozess, der einfach einmal angeschmissen wird, sondern das sind ja so fortlaufende Prozesse. Das ist ja keine Sache der einmaligen Einrichtung, sondern diese Schulungsmaßnahmen gerade für Leute, die gerade neu sind. Wir haben ja auch immer in der Personalentwicklung gibt es ja immer Schulungen und gerade für die neuen Mitarbeitenden ist es immer sehr wichtig, da solche Kurse zu haben. Das ist auch direkt so ein Punkt. Wie bildet man sich denn weiter? Also welche Maßnahmen gibt es da? Marius, du bist auch CISO. Kannst du was dazu berichten, wie das bei euch ist? Wie gibt es da Weiterbildungsmaßnahmen? Oder kennst du vielleicht auch andere Weiterbildungsmaßnahmen, wo man jetzt was herbekommen kann?
Ja, Schulung war ein super Stichwort. Also ich sage mal hier, der Teil, der Podcast, das Lagerfeuer, auch die ganzen Security Awareness Days, die ECSM-Sachen, alles, was so unser Sensibilisierung läuft, das ist ja so ein bisschen der spaßige Teil. Also die Vorträge, die sind eigentlich alle relativ locker, flockig, peppig gehalten. Hier in der Veranstaltung, da gibt es auch noch den Escape Room, der macht super viel Spaß zu machen. Und das ist so der erste Teil, wie man die Leute auf freiwilliger Basis versucht zu kriegen, dass man die überhaupt für das Thema ein bisschen begeistert. Und ja, du hast es gesagt, was gibt es noch für Möglichkeiten? Wir können natürlich auch anders. Also wir haben bei uns haben wir eine verpflichtende Online-Unterweisung. Die haben wir natürlich auch versucht, einigermaßen unterhaltsam zu gestalten. Aber da geht es eben wirklich schon in den Bereich rein, neue Mitarbeiter und auch bestehende Mitarbeiter, die das regelmäßig verpflichtend durchführen müssen. Die müssen sich da halt einmal durch diese Online-Unterweisung in einem jährlichen Turnus durcharbeiten. Ist am Ende auch noch ein kleines Quiz, mit dem man selber checken kann, ob das einigermaßen hängen geblieben ist. Das wäre die nächste Variante. Also kann ich auch nur empfehlen, auch wenn man BSI-kompatibel sein möchte, eine gewisse Unterweisung, an der die Leute nicht vorbeikommen, einzuführen, weil man mit diesen Formaten erfahrungsgemäß eigentlich immer Leute kriegt, die sich sowieso schon ein bisschen dafür interessieren. Und ja, aber das sind im Wesentlichen unsere Methoden. Es gibt natürlich auch noch bei uns in NRW, gibt es halt über die HÜV, gerade für Hochschulen zentral organisiert, ganz, ganz viele Veranstaltungen aus dem Umfeld. Aber auch da ist es eben so, da kommen hauptsächlich Leute hin, die sich bereits irgendwo initial dafür schon interessieren. Und für sowas ist so eine Veranstaltung wie dir natürlich super, dass man möglichst viele Leute, die eigentlich noch gar nichts mit dem Thema am Hut haben, da begeistert kriegt.
Vor allem auch so übergreifend. Also wenn ich drüber nachdenke, wir haben jetzt dieses Jahr Niedersachsen, NRW, dann Baden-Württemberg oder Bayern, ich weiß gerade nicht genau, wo.
Bayern.
Bayern, genau, ja. Also wir haben ja auch aus vielen Bundesländern, aber auch aus vielen Hochschulen Sachen, Christian. Diese HÜV, die Marius gerade eben erwähnt hat, sowas gibt es auch in Niedersachsen, oder? Also solche Strukturen für zumindest solche Lenkung von Informationssicherheit auf Hochschulebene, die gibt es auch bei uns, oder nicht?
Nicht als zentrales Weiterbildungsangebot. Es gibt natürlich Strukturen, wo die Hochschulrechenzentren zusammenarbeiten und sich abstimmen, was denn jetzt sinnvoll wäre und was man vielleicht auch von der Politik haben möchte als gemeinsamer Anspruch. Aber für eine zentrale Anlaufstelle für IT-Weiterbildung, für Hochschulangehörige gibt es in dem Sinne nicht in Niedersachsen.
Aber es gibt ja auch das private Umfeld. Also wie kann man sich privat irgendwie weiter schulen oder wo geht das hin, wenn man sich einfach nur Internetanschluss besorgt? Dann hat man vielleicht einen Router, vermutlich mit WLAN-Funktionen richtet man sich ein. Wie ist denn das bei euch so zu Hause? Also seid ihr da auch eher auf Beruf und Privatleben, was das angeht, ziemlich verschmolzen oder trennt ihr das so ein bisschen und habt da einerseits das, was ihr beruflich macht und andererseits so privat ist dann nicht ganz so wichtig? Matthias, du bist ja in einem operativen Team, das heißt, du kümmerst dich um Sicherheitsvorfälle, bist da quasi auch die erste Ansprechstelle für Sicherheitsvorfälle. Kannst du da so ein bisschen zu Parallelen ziehen? Siehst du dich da in der Rolle, das zu Hause oder in deinem privaten Umfeld da auch Leute zu schulen oder zu sagen, hey, pass auf, das ist nicht so gut?
Das kommt natürlich immer wieder vor, dass man dann auch ja, im privaten Umfeld das auch beachtet. Aber man sollte da schon gucken, dass man eine gute Trennung macht. Ich meine, man will ja auch dann Leute nicht belehren, sage ich mal, im privaten Umfeld, aber die halt schon sensibilisieren oder, sage ich mal, so motivieren, dass halt die Sinnhaftigkeit da drin auch selber erkannt wird und dann auch selber Interesse steht, da mal zu gucken, ja, wie kann ich denn vielleicht manche Sachen auch ein bisschen komfortabler und sicherer gestalten. Und ja, im privaten Umfeld nerdet man sich jetzt, wenn man so in der Materie drin ist, natürlich auch so ein bisschen ein. Aber ja, muss man natürlich auch gucken, dass man seine Work-Life-Balance da richtig hält.
Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du vermutlich zu Hause dann auch noch jedes Mal angerufen wirst, wenn irgendein Vorfall ist, dann kommst du ja aus dem Arbeitsleben auch einfach gar nicht raus. Das ist ein guter Aspekt. Ich bin auch privat dazu übergegangen, dass ich für solche Fälle einfach so ein Formular quasi habe für die Familie, dass ich dann, vielleicht kennt ihr das aus Bug-Reports, dass man mal sagt, betroffene Struktur, gewünschtes Verhalten, tatsächliches Verhalten, wann aufgetreten. Da bitte ich dann immer darum, sowas auszufüllen, damit ich dann nicht irgendwie nach Hause komme und dann direkt 20 Sachen habe, sondern dann weiß ich so direkt, was ich machen kann. Ich sehe schon, Marius, du möchtest dazu auch schon direkt was sagen, ja.
Also ein Formular hatten wir früher tatsächlich an der Uni, das war nicht ganz ernst gemeint, aber da waren dann so Fragen, ja, das erste, riecht es angebrannt? Falls ja, brennt das Gerät? Und auch so Sachen, was haben Sie mit dem Gerät gemacht, als der Fehler aufgetreten ist? Falls nichts, warum waren Sie dann überhaupt angemeldet? Ja, ist vielleicht für den dienstlichen Bereich eher nicht so das Ding, aber für den privaten Bereich eigentlich ganz ulkig. Mhm. Musste ich nur gerade mal loswerden.
Vor allem, weil das ja auch so ein bisschen die Arbeit wegnimmt. Also wenn man schon weiß, worauf man sich einstellen muss, dann kann man das ja auch schon von vornherein ein bisschen planen. Und das bringt dann auch das Ganze immer so ein bisschen, man zwingt dann auch mal andere Seiten dazu, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, weil man dann sagt, okay, wie sollte das denn eigentlich sein? Und nicht einfach, ja, das Gerät ist kaputt. Haben Sie versucht, das neu zu starten? Das ist dann ja vermutlich das Erste, was man versucht. Und meistens klappt das dann ja tatsächlich. Also Das ist dann tatsächlich auch ein Aspekt, den man irgendwie hat, wenn man sich mit der Thematik beschäftigt, wenn man da irgendwie Informations- oder IT-Sicherheit betreibt. Emi, was möchtest du denn zu dem Thema noch sagen?
Mir fiel dazu nur ein, dass ich oder dass man an der Stelle ja immer wieder merkt, wieso das Interesse der Leute an dem Thema ist. Und ich glaube, das, was wir mitbringen, ist ja ein großes Maß an Interesse, uns überhaupt mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Das ist natürlich im Beruf total wichtig, aber ich finde es auch manchmal spannend, den einen oder anderen Fall auch privat irgendwie nochmal zu analysieren. Also nicht dienstlich, sondern also so private Anfragen, da überhaupt erstmal in die Recherche zu gehen. Und ich hoffe immer, dass man das nicht nur für sich bewahrt, sondern dass man das, wie ihr eben ja auch gesagt habt, dass man das auch an die Leute weitergibt, erstmal zu gucken, was spuckt einem eigentlich die Suchmaschine zu diesem oder jenem Thema aus? Und von da aus kommt man ja dann auch schon wieder auf ganz neue Themen, die das Thema jetzt nochmal anders beleuchten.
Genau, als Endanwender ist man ja auch so ein bisschen auf sich allein gestellt. Ich meine, wenn man jetzt private Ansprechpersonen hat, die man kontaktieren kann, ist das natürlich gut, aber ist natürlich auch keine Garantie und vielleicht haben die dann auch nicht Lust, sich da auch privat noch weiter mit zu beschäftigen, wenn sie das beruflich schon machen. Und da muss man dann, also Google hilft tatsächlich oder DuckDuckGo oder was man so verwendet, da findet man dann schon viele Antworten oder zumindest Hinweise. Und ansonsten auch immer als Tipp, dass man halt hier die Inhalte, die man dann jetzt beruflich vermittelt bekommt, auch einfach mal auf den privaten Bereich überträgt und guckt, was kann ich halt, was ich hier gelernt habe, auch zu Hause anwenden.
Ja, das wollte ich gerade eben auch noch sagen. Das ist ja auch eine Art der Weiterbildung, wenn man sich mit der Thematik zu Hause beschäftigt, indem man sagt, okay, vielleicht habe ich jetzt beruflich nicht so viel mit der Forensik zu tun, aber zu Hause habe ich jetzt irgendwie hier so ein altes Handy oder ein Gerät, was irgendwie befallen ist. Da kann man sich ja dann auch mal ein bisschen spielerisch mit beschäftigen. Und ich glaube, das kann man dann ganz gut trennen, wenn man da sagt, okay, das ist jetzt eine Weiterbildungsmaßnahme und keine richtige Arbeit, sondern was einfach Spaß macht, vielen auch. Da ist ja vielleicht auch dann direkt eine Sache, die man berücksichtigen kann. Man sagt ja immer, ja, man muss ja auch Spaß am Berufsleben haben, ist ja auch richtig. Aber wie generell ist denn so ein beruflicher Werdegang? Also wie kann man sich das jetzt bei euch vorstellen? Ich studiere ja noch, deswegen kann ich ja dazu nicht so viel zu sagen, wie das dann später im Beruf ist. Aber zumindest bei euch, Christian, wie war das bei dir? Du hast ja so ein bisschen spezielleren Lauf oder spezielleren Weg zur IT, sag ich mal, als die anderen jetzt hier vermutlich. Willst du da mal kurz was zu sagen, wie das bei dir war, wie du dazu gekommen bist?
Kann ich ein bisschen kurz versuchen, mal kurz zu machen. Ich bin ja hier auch wahrscheinlich deutlich der Älteste in der Runde. Ich habe das schon so einige Kerben auf dem, sozusagen im Kerbholz auf verschiedenen Dingen. Ich bin eigentlich Physiker und erstaunlicherweise auch von der TU Braunschweig damals promoviert. War dann erst zeitlang in der Wissenschaft, aber das war wirtschaftlich halt auch damals schwierig, sage ich jetzt nichts weiter zu. Bin dann eigentlich aber seit Anfang der 90er Jahre in der IT unterwegs gewesen. Als Berater, als Geschäftsführer von einer kleinen Firma, als freiberuflicher Selbstständiger, als Projektleiter, als Interimsmanager, was alles so dazu kommt. Und war aber immer in ein Bereich, Informationssicherheit, IT-Sicherheit war halt immer dabei, auch bis hin zur Netzwerkforensik auf der einen Seite und sehr viel Prozessmanagement auf der anderen Seite. Und ja, irgendwann hat sich das dann so ergeben, dass ich dann wieder an die Uni zurückgegangen bin. Das hatte ganz platt gesundheitliche Gründe, muss man auch einfach so sagen. Und da bot sich das dann an, eben über eine Zwischenstation im Rechenzentrum dann eben diese Erfahrung sowohl im Projektmanagement als auch in der IT, als auch in der Technik selber. Also ich war eben auch als Berater eben viel unterwegs, 10 Jahre lang freiberuflich. Und das dann zusammen zu bündeln in so einer Position, wie der CISO das eben ist, der auch eine Querschnittsfunktion ist. Aber das ist sicherlich nicht typisch sowas. Also ich meine, eine Ausbildung in Informationssicherheit oder IT-Sicherheit gab es halt in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts einfach schlicht noch nicht. Also ich habe das Ganze viel länger, betreibe das Ganze im Prinzip viel länger, als es diese ganzen Studiengänge und die ISO-Normen und Ähnliches also überhaupt schon gibt. Und habe vielleicht von daher auch manchmal eine etwas ketzerische Einstellung zu Normen und Abläufen, die so in solchen Prozessen festgeschrieben sind.
Ja, vielen Dank für die Einblicke in deinen beruflichen Werdegang. Marius, wenn ich richtig informiert bin, dann bist du auch promoviert. Hast du auch in der Informatik promoviert oder ist das was anderes gewesen?
Nee, tatsächlich keine Informatik, wie Christian Physiker. Und ja, gar nicht so untypisch der Werdegang, wie es aussieht. Ich glaube, ich bin der Zweitälteste dann hier in der Runde, vermute ich einfach mal so. Und bei mir war das auch so, ja, Studiengänge im Bereich IT-Sicherheit. Man konnte halt irgendwie Informatik studieren, aber Informatik, das war ja nicht so das, was ich mir vorgestellt hatte. Und Physik fand ich halt schon immer cool und habe da eben in diese Richtung meine Fühler ausgestreckt. Habe auch eine Zeit lang in der Grundlagenforschung gearbeitet, in der Teilchenphysik. Und ja, irgendwie muss ein Physiker auch mal Geld verdienen. Und so bin ich dann über mehr oder weniger Zufälle in den Bereich Informationssicherheit gerutscht. Das war vorher das, was ich privat gemacht hatte. Also während ich mich halt beruflich mit Physik befasst habe, habe ich so privat dann zu Hause am Rechner Dinge gebastelt und eben auch immer mit dem Sicherheitsaspekt, wie kann ich Sicherheitsmaßnahmen umgehen, was kann ich tun, damit ich selber da nicht mehr dran vorbeikommen würde. Und ja, so dieses Basteln, damit rumspielen, das hat mich eigentlich immer begleitet. Und so bin ich dann über diese Freizeitbeschäftigung letztlich darin gelandet, dass das jetzt mein Beruf ist. Und Physik ist jetzt bei mir dann eher die Freizeitbeschäftigung.
Ja, vielleicht nochmal kurz dazu. Gibt noch eine Parallele dazu. Ich habe halt natürlich, also angefangen habe ich tatsächlich an im Institut damals damit, dass wir da die Koaxialkabel für BNC-Verkabelung gemacht haben, um Netzwerke aufzubauen. Die gab es nämlich damals überhaupt noch nicht. Und TCP/IP kam da gerade erst auf. Das habe ich zu Hause immer weitergezogen. Ich habe von Anfang an Linux betrieben. Ich habe immer noch eine eigene Firewall laufen, also auch eine halbprofessionelle Firewall. Ich habe ein NAS-System selber laufen, ich habe einen Root-Server bei Hetzner stehen, wo eine Groupware und ein Netzcloud und all so ein Zeug läuft. Einmal, weil ich einen Teil der Services auch einfach ganz gerne brauche. Man braucht halt einfach irgendwie einen Speicher. Zum anderen aber eben auch, um mal eben Dinge praktisch auszuprobieren zu können, wie es denn wirklich funktioniert, wie man dann wo man dann vielleicht auch in der Praxis mal auf Dinge kommt. Und ja, ich versuche das so ein bisschen einzugrenzen, weil man hat ja auch noch andere Hobbys zum Glück.
Also einer der ersten Stunde sozusagen, den wir hier dabei haben.
Also so ein bisschen, ich meine, es ist halt schon ziemlich lange her, dass ich damit angefangen habe. Ne? Ja.
Wie ist das denn bei den übrigen beiden, also Matthias und Emi? Ich hoffe, ich bin jetzt nicht komplett falsch informiert, aber ich hoffe, ihr seid nicht Physik promoviert, sonst geht die Statistik nicht ganz auf, dass das eine seltene Sache ist. Emi, willst du vielleicht kurz sagen, wie bei dir der berufliche Werdegang ist?
Ja, ich glaube, jetzt wird's lustig. Ich bin nicht promoviert, ich bin ursprünglich Historikerin und Musikwissenschaftlerin. Mich hat es während des Studiums schon in die Richtung IT verschlagen. Also ich bin relativ lange schon am Rechenzentrum der Uni Köln tätig und habe auch während des Studiums immer wieder informatiknahe Kurse belegt und mich da also auch neben dem Studium noch weitergebildet. Und so verschlägt es einen dann nach dem Studium irgendwie wenn man daran Interesse hat, auch mal in die IT und bin da eigentlich ganz gerne, weil es mir zum Beispiel total wichtig ist, über die technischen Zusammenhänge Bescheid zu wissen. Ich habe mich da im Bereich IT-Service-Management auch weitergebildet und bin da auch sehr lange tätig gewesen und über diese Schiene vom IT-Service-Management in Richtung Awareness-Maßnahmen zielgerichtet, wirkungsvoll in irgendeiner Form etablieren, bin ich dann in die Schiene Informationssicherheit reingerutscht. Und auch da ist natürlich sehr viel in der Eigenverantwortung, wie man sich dann fortbildet aus dem Bereich. Aber letztendlich glaube ich schon, dass es auch wichtig ist, dass ja, Leute, die mit einem anderen Hintergrund als Informatiker da in diese Bereiche reinkommen, denn ich denke, das wird der Christian und der Marius wahrscheinlich genauso unterstützen können, so ein anderer Blickwinkel tut der ganzen Sache möglicherweise auch dann gut, wenn man mit den Nutzenden zusammenarbeiten muss. Und bei der Informationssicherheit ist es ja auch sehr wichtig, dass man mit denen zusammenarbeiten muss. Und ich finde, dieser Ansatz, dass man die Zusammenhänge da in irgendeiner Form beschreiben kann und mit den Leuten reden kann, das finde ich besonders wichtig.
Kann ich nur ergänzen, kurz reingehen. Das ist tatsächlich das, was aus dem Berufsleben im Moment, das meinem vorigen Berufsleben am wichtigsten hier ist, ist das Erfassen von Anforderungen und das Erfassen von Zusammenhängen und auch insbesondere das Erfassen und Umsetzen von Wechselwirkungen und Querwirkungen, die man vielleicht auslöst, wenn man irgendeine Maßnahme macht oder irgendeinen Prozess startet, an den derjenige, der den Prozess führt oder der die Technik da installiert oder den Server installiert, eben überhaupt nicht denkt. Das ist tatsächlich das über 30 Jahre trainiert habe in meinen verschiedenen Jobs, das hilft mir im Moment am meisten.
Ja, Matthias, zum Abschluss möchtest du auch deine vielleicht ganz andere Geschichte erzählen oder gehörst du dann zu den klassischen?
Tatsächlich zu den klassischen, ja. Also bei mir ist es Grundstudium Informatik an der Leibniz-Uni hier in Hannover, da dann Bachelor und Master und das ist dann ein reines Grundstudium und je nachdem, wenn man Informatik studiert, dann kriegt man im Bachelor quasi so Überblick, was gibt es alles und dann kann man sich im Master halt spezialisieren und da gehen dann die Leute, die Informatik studieren, in ganz unterschiedliche Richtungen bei mir ging es dann eben in die IT-Sicherheitsrichtung und dann bin ich auch bei Uni geblieben hier im Rechenzentrum und arbeite da jetzt im operativen IT-Sicherheitsteam und das ist der Punkt eben war auch ganz wichtig, das kann ich auch bestätigen, dass man eben dann auch für Endanwender und Endanwenderinnen eben das auch ein bisschen übersetzt. Also ich meine, die müssen ja nicht technisch jetzt alles verstehen, sondern nur so ein bisschen so mitnehmen, was sie jetzt machen müssen. Technisches Verständnis ist natürlich nicht hinderlich generell, aber es ist jetzt nicht unbedingt notwendig, wenn Leute eigentlich was anderes in anderen Bereichen arbeiten. Aber es ist ja trotzdem wichtig, dass man da das vermittelt.
Ja, definitiv. Also das kann ich hier auch bestätigen. Ich bin ja noch am Studieren, jetzt im Sommer im Master. Die Uni, zumindest in Braunschweig, die hat auch verschiedenste Fachrichtungen mittlerweile eingerichtet. Also wenn ich mit Leuten von früher spreche, die irgendwie noch Diplom-Informatiker gelernt haben oder studiert haben, die da irgendwelche Transistor-Kennlinien oder ähnlichen in ihren Vorlesungen bestimmen mussten. Und jetzt gibt es für jede Richtung, gerade weil die Informatik ja so mittlerweile so breit gefächert ist, gibt es da eine Fachrichtung und vor allem auch Nebenfächer. Also hier zumindest in der TU Braunschweig ist man da sehr interessiert, ein bisschen auch das Ganze so auszuweiten, dass dann die Leute, die rein Informatik studieren, auch nicht nur rein in der Informatik bleiben, sondern auch so ein bisschen dazu gezwungen werden, mal hier reinzuschauen, sei es jetzt irgendwie in die Elektrotechnik, in den Maschinenbau, in die Psychologie. Also ich weiß gar nicht, wie viele Nebenfächer es aktuell gibt, aber das reicht von Germanistik bis hin zu Maschinenbau oder eben Psychologie, Raumfahrttechnik, sowas alles. Und im Master dann ähnlich solche Spezialisierung, wobei das in Ausbildungsberufen ähnlich ist, also Ausbildung zum Fachinformatiker, Fachinformatikerin, da gibt es ja auch Systemintegration, mittlerweile auch Spieleentwicklung und so weiter. Ich kenne mich da gar nicht so sehr aus, aber da gibt es ja auch verschiedenste Bereiche Und solche Stellen sind ja auch immer interessant. Also es muss ja nicht zwangsläufig immer studiert sein. Ich glaube, die Unis oder die Rechenzentren sind auch sehr interessiert daran, Leute einzustellen, die halt diese Arbeitserfahrung haben durch die Ausbildung, weil sie genau das machen. Und Christian kann dazu, glaube ich, ganz gut was sagen, weil wir ja hier jetzt gerade an der TU Braunschweig mehr aufbauen und da auch nach Leuten suchen. Ich weiß nicht, wie viel du dazu sagen kannst, aber
ja, es ist ein Muster. Es wäre sehr schön, wenn es so wäre, dass man eben wirklich die praktische Erfahrung in die Unis, auch gerade in die Administration, in die IT und Ähnliches reinholen könnte. Leider ist das etwas limitiert. Wir sind gebunden an den Tarifvertrag der Länder. Und je nach Auslegung, bei uns ist die sehr strikt, aber das ist tendenziell überall so, zählen dort bei der tarifvertraglichen Einordnung nur die staatlich anerkannten Abschlüsse. Da kann ich Zertifizierungen von Cisco, von was weiß ich, von genau den Systemen, die bei uns eingesetzt haben massenweise ohne Ende haben, höchste Qualifikationen. Solange ich keinen Hochschulabschluss habe, kriege ich halt nur TVL Stufe XY und darüber hinaus geht gar nichts. Und das bedeutet, dass die Leute meistens in der freien Wirtschaft zwischen 1,5 und 3 mal so viel verdienen mit der gleichen Qualifizierung und dementsprechend ist das ein allgemeines Problem, das ein bisschen auch schon in Netzpolitik reingeht oder Tarifpolitik, was eben tatsächlich ein riesiges Problem ist, Personalgewinnung an der Universität zu betreiben, gerade in einem hochspezialisierten Bereich wie IT oder nochmal spezialisierter IT-Sicherheit oder Prozesswissen wie ISO-Normen und so etwas. Das Wissen kann man nicht staatlich mit staatlicher Unterschrift und Diplom irgendwas kriegen, sondern da hat man ein Zertifikat vom DFN-Zert oder vom BSI und sonst was. Und das kann ich nicht wirklich kann sich nicht wirklich im Gehalt niederschlagen. Das ist tatsächlich ein ernsthaftes Problem im Moment.
Was natürlich nicht heißt, dass es kein spannender Arbeitgeber sein kann. Ne? Also,
ja, völlig richtig.
Genau, also das Universitätsumfeld kann ja auch sehr spannend sein und man unterstützt ja da auch dann eben eine Universität in ihrer Arbeit und ja, dann ist ja auch Geld nicht alles und ich denke, jeder, der daran Interesse hat, sollte sich da mal mit beschäftigen, was halt so die Vor- und Nachteile sind und jeder dann seine eigenen Schlüsse daraus ziehen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass einige sich auch bewusst dann halt für sowas entscheiden und, sage ich mal, gegen die Wirtschaft. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema.
Wie gesagt, ich war selber 10 Jahre lang selbstständig und als ich in die Uni gewechselt habe, habe ich in der Größenordnung fast 2.000 Euro netto pro Monat weniger verdient. Also das ist so der Unterschied, den man da sieht. Das ist schon eine ordentliche Summe, ne?
Das stimmt. Aber natürlich, wenn man dann auch seine Work-Life-Balance richtig haben genau möchte, natürlich gucken, wo man landet, außer man brennt jetzt für ein Thema. Aber ja. Wie gesagt, ich finde auch so die Grundmotivation, dann für eine Universität zu arbeiten, auch immer auch ein großes Argument.
Die Uni an sich bietet ja auch viel, viel andere Sachen noch dazu. Also sei es jetzt im Rechenzentrum zu arbeiten oder vielleicht als wissenschaftlicher Mitarbeiter, Mitarbeiterin dann an irgendeinem Institut. Da kann man ja auch solche ähnlichen Rollen übernehmen. Das ist natürlich ein bisschen was anderes dann als die tatsächliche Arbeit an dem Rechenzentrum, aber auch da ist man ja sicherlich irgendwie zumindest an der Uni und hat diese Einblicke, die man sonst sicherlich in anderen Bereichen der Wirtschaft einfach nicht bekommt. Und ja, ich glaube, für diejenigen, die mal an der Uni waren, insgesamt hoffe ich für die meisten jedenfalls, dass es eine schöne Zeit war oder dass man da das genießen konnte, was die Uni gibt oder allgemein die Universitäten hier, die haben ja viele Vorteile. Und ja, das sollte also auf jeden Fall berücksichtigt werden. Gerade die staatlichen Institutionen ringen ja auch gerne mal nach fachlicher Qualität, weil einfach manche Stellen nicht so gut oder nicht so ausgiebig besetzt sind. Und man ärgert sich dann ja am Ende immer so, warum ist das noch nicht digitalisiert oder warum funktioniert jetzt hier dieses Online-Format nicht? Ja, gut, wenn man nicht genug Leute hat, die das umsetzen können, dann stößt man dann natürlich auf Probleme. Es hat natürlich auch andere Quellen, aber ich glaube, das ist ein Riesenproblem, das so zu managen, dass man sagt, okay, wir wollen einerseits diese ganzen Stellen haben, wir brauchen das sehr dringend, aber eine andere Sache dann, das auch wirklich umzusetzen und sinnvoll auch zu vermitteln. Also das Wissen hier, was wir erarbeiten, das weitergeben, das haben wir uns ja auch lange überlegt, wie wir das sinnvoll vermitteln und hoffen natürlich, dass das einfach hängen bleibt. Ich möchte da jetzt auf so eine kleine andere Stelle kommen. Und zwar gerade, wenn es so um Thema Entwicklung und Weiterführung geht. Wie ist es dann bei euch? Seid ihr irgendwo noch ehrenamtlich tätig, wo ihr eure IT-Kenntnis irgendwie weitergebt? Oder spendet ihr an irgendwelche Organisationen, die sich drum bemühen, Sachen zu digitalisieren? Oder vielleicht sowas wie ja, sich für digitale Rechte einsetzen? Da gibt es ja zig Organisationen. Sehe ich da, also wie ist das da bei euch? Habt ihr da was? Okay, eher nicht so der Fall. Gut, dann.
Das schneiden wir raus.
Also ich spende schon an Organisationen, aber das ist dann nicht der Bereich IT, sondern das sind dann ganz andere Dinge. Die Welt besteht nicht nur aus IT und es gibt auch andere Themen, die sehr wichtig sind und die gelöst werden müssen. Und
ja, dazu vielleicht kann ich was einwerfen. So, also Spenden ist ja nochmal das eine. Ehrenamtlich dann sich noch zu engagieren, halt, ja, wenn man Vollzeit arbeitet, dann will man das vielleicht auch nicht. Ich kenne so das klassische Vereinsbeispiel, ne, dass dann halt ein Verein ist, der dann halt irgendwie, keine Ahnung, sei es ein Schauspielverein oder keine Ahnung, gibt unterschiedliche Vereine und die haben dann eine Website. Ja, und dann ist da irgendwie das Zertifikat abgelaufen. Ja, da könnte man natürlich dann sagen, ja, man bringt da sein Wissen mit rein, aber vielleicht will man das ja dann auch nicht in seiner Freizeit ausbügeln.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also ich sehe das ähnlich. Also, klar macht man das zu einem gewissen Grad sehr gerne. Aber auch da sieht man ja, wie wichtig das ist, dass sich auch vielleicht andere Leute etwas dazu belesen oder so ein bisschen sich anschauen, okay, wie könnte man das vielleicht machen? Oder halt dann ja, Geld in die Hand nehmen und sagen, gut, wir finden einfach die Leute nicht, die das ehrenamtlich machen, weil das ist auch einfach da noch schwieriger, Leute ranzubekommen und dann muss man halt auch IT-Dienstleistungen in Anspruch nehmen und dazu bezahlen, ja.
Ja, sehr guter Punkt mit dem, dass man das auch bezahlen kann. Also man muss nicht alles selber bauen. Natürlich muss man immer gucken, was man sich da einkauft, ne? Dass man da nicht, jetzt Verein zum Beispiel, wenn man da dann irgendwie Daten speichert, dann will man da ja auch nicht irgendwo das hochladen. Aber es gibt ja auch Angebote aus Deutschland, die dann transparent gestaltet sind, wo man sich dann halt ein höheres Sicherheitsniveau quasi dann auch einkaufen kann und dann jetzt nicht unbedingt die Expertise bei sich haben muss. Da lohnt es sich auf jeden Fall, sich da mal einen Überblick zu verschaffen.
Ja, gerade bei, wenn man sich nicht mit Sachen auskennt, dann kann es natürlich auch gut sein, dass man da in, ich möchte nicht direkt Falle tappen sagen, aber es ist ja schon, man sagt ja gerne Abo-Falle bei manchen Sachen und es gibt viele Dienstleistungsanbieter, die da umgestellt haben von Vollversion auf Abo-Modell, weil das scheinbar besser fruchtet, klingt vermutlich auch auf der Rechnung besser, weil man monatlich 5 Euro bezahlt, anstatt einmal 100 und dann hat man es. Und das gibt es ja auch auf Uni-Niveau. Marius, kannst du da aus sowas berichten? Oder?
Ja, bezüglich Abo-Modell. Also ich sag mal, ich mag es eigentlich auch nicht so gerne. Ich habe es auch lieber, ich bezahle einmal für irgendwas und dann ist es meins. Aber wenn man ganz fair ist, das ist ja auch nicht so, dass man die Dinge einmal hinstellt und dann ist alles gut, sondern man muss ja immer hinterher sein. Man sieht das an so mancher schlecht gewarteten Website von einem kleinen Restaurant oder einer kleinen Imbissbude. Die haben sich dann da einmal einen Webdesigner eingekauft, der hat ein Webdesign gemacht. Und das läuft dann auf einem Server, der wird ewig nicht betreut. Dann kriegt irgendjemand irgendwann raus, ach, das ist ja super, die alte Version, die hat da die und die Schwachstelle. Und dann ist da auf einmal nicht die Speisekarte der Pizzeria, sondern was ganz anderes, was man da nicht haben möchte. Und so gesehen kann ich halt auch schon ganz gut nachvollziehen, obwohl ich selber jemand bin, der sagt, lieber einmal bezahlen und dann gehört es mir, dass die Leute, die das Ganze pflegen und da Arbeit reinstecken, dass die dann auch irgendwo monatliche Einkommen gesichert haben wollen. Weil da geht Zeit rein, da geht Expertise rein und die Leute wollen ja auch leben. Von daher ist es eigentlich ein ganz faires Modell.
Auf jeden Fall, wenn man sich jetzt vor allem nicht so gut auskennt und dann sagt, gut, dann, also für viele ist es ja sicherlich so, ich möchte es einfach nur haben, so stell hin, mach und funktioniere und ich möchte mich um nichts kümmern, ich schreck davor zurück und so weiter. Ist auf jeden Fall eine faire Alternative. Ne? Aber gerade für, wie du das selbst sagst, dass du lieber Sachen besitzt oder dass du dich lieber selbst drum kümmern kannst, weil du es vielleicht auch einfach kannst, weil du die Expertise hast, dann ist ja sowas einfach nicht das Geeignetste. Und da gibt es ja zum Glück viele teilweise Open-Source-Lösungen, die manchmal besser, manchmal schlechter funktionieren. Aber es ist ja sicherlich auch ein großer Markt, eine große Alternative zu sagen, hey, ich mache das in meinem privaten Umfeld oder ich mache das einfach alles selbst, weil ich diese Open-Source-Lösung habe.
Ja, wenn ich selber mache, dann stecke ich halt meine Zeit rein. Also ob das jetzt Open-Source-Lösung ist oder auch was Gekauftes, was Closed Source ist vielleicht, was ich selber betreue. Ich investiere an der Stelle meine Zeit. Und wenn ich da Spaß dran habe und das machen möchte, dann ist es eigentlich eine super Sache. Also in meinem Fall ist es so, ich habe da an manchen von den Dingen einfach Interesse und habe da auch Lust, mich einzulesen und dann auch am Ball zu bleiben, weil das eben auch genau wieder so eine Geschichte ist. Ich fange dann einmal damit an, aber wenn ich es weiter betreue, dann muss ich es eben auch permanent weiter betreuen. Und wer das machen möchte, der muss sich auch im Klaren drüber sein, das ist nicht eine Einmalgeschichte, das ist eigentlich wie ein Haustier. Also das möchte permanent irgendwo ein bisschen betüdelt werden. Und so ist es auch beim Server, den man sich hinstellt und selber betreut. Macht super Spaß, aber Zeit sollte dafür übrig sein.
Man muss es dann eben auch tatsächlich tun, ne? Sonst hat man den Effekt mit dem Schuster an den schlechten Schuhen, ne?
Ja, auch ein guter Vergleich mit dem Haus hier, das gefällt mir. Also wie man da quasi dauerhaft so ein bisschen Pflege betreibt. Man hat ja auch Umkosten, wenn man einen eigenen Server zu Hause hat. Strom und Internet, gut, das hat man vermutlich so oder so, aber die Stromkosten sind auch deutlich höher.
Viele fragen sich wahrscheinlich, warum man jetzt nicht einfach so kostenlose Programme oder Dienste verwenden sollte. Sowas wie, warum sollte ich nicht, also ich kann ja auch alles einfach bei Google reinpacken, das geht ja auch. Ist, glaube ich, recht komplex oder vielleicht auch nicht so ganz ersichtlich, warum man das vielleicht nicht machen sollte, sich vielleicht zweimal überlegen sollte, so jetzt, um das mal anzureißen, wenn ich da jetzt Bilder hochlade oder halt irgendwie ein Dokument erstelle, dass jetzt zum Beispiel Google sich da vielleicht auch ein bisschen Rechte dran einräumt, sage ich mal, dann diese Daten auch zu analysieren und weiter zu verarbeiten. Und ich glaube, das ist dann vielen gar nicht bewusst. Ich weiß gar nicht, wird das auch bei einem von den Vorträgen hier thematisiert? Es gibt ja diesen einen Messenger-Vortrag für so Messenger-Alternativen, aber ich denke, wenn man jetzt die Vorträge guckt, dann kriegt man auch so ein Gefühl, worauf man da so achten muss, weil das kenne ich aus dem privaten Umfeld halt auch, ne? Ich meine, Google Docs und so, das funktioniert ja alles, Google Fotos oder einfach in die Cloud hochladen. Warum sollte ich mich überhaupt um was anderes kümmern? Funktioniert
ja. Ja, da streichen wir jetzt die Thematik der Privacy oder der Privatsphäre einfach an. Da hat Irmi ja so einen schönen Vortrag zu, zumindest für die Browser-Add-ons, also auch eins der ihr am Herzen liegenden Themen, würde ich jetzt mal so sagen. Irmi, kannst du vielleicht kurz deinen Vortrag beschreiben oder so deine Sichtweise auf die Privacy-Aspekte, die Matthias jetzt hier so angerissen hat?
Ja, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass ich mir schon die ganze Zeit, ich hatte schon die ganze Zeit diesen Gedanken, dass wir oftmals wirklich nicht wissen, wo die Risiken liegen. Und ich glaube, das ist so der Kern des Ganzen. Wenn wir von digitaler Souveränität reden, dann wissen wir ja ganz oft gar nicht, was sich dahinter alles verbirgt. Und im Bereich des Browsens, im Bereich des im Internet-Surfens, gibt es ja sicher auch das ein oder andere, wo man jetzt erstmal gar nicht drauf kommt, was die Hersteller oder die Seitenbetreiber mit meinen Daten eigentlich alles anstellen können. Jetzt kann man dann natürlich ganz viele Fenster aufmachen, die in den Bereich des anonymen Surfens gehen oder ähnliches. Aber mir geht es erstmal um den Grundsatz, wir möchten ganz normal surfen, bequem surfen und möchten trotzdem wenig Daten von uns preisgeben oder so wenig Daten wie möglich von uns preisgeben. Dazu gibt es einige Tools, die man einsetzen kann, die auch kostenlos sind, die sich jeder innerhalb kürzester Zeit installieren kann und mittels derer man dann so ein bisschen diese Vertraulichkeit wiederherstellt oder ein bisschen mehr Herr oder Frau seiner eigenen Daten werden kann.
Ja, definitiv. Das ist auch einer der Vorträge, ich letztes Jahr, da ging es um geklaute Daten, Smartphones ohne Google und Apple, ging es da quasi drum, wie man möglichst ohne große Anbieter da auch an die Daten, also an seine eigenen Daten sozusagen mehr oder weniger kommt, weil man die halt einfach nicht preisgeben muss gegenüber anderen Diensten. Das ist natürlich teilweise ein schwieriger Prozess, das einzurichten, aber also es geht auch ohne, das ist so die Kernaussage dieses Vortrags aus dem letzten Mal. Und genau das hast du ja auch schon angesprochen, anonymes Surfen ist ja eine Sache, bringt einem vermutlich auch dann nicht mehr viel, wenn man dann durch irgendwelche anonymen Services bei Facebook angemeldet ist oder dann doch im Google-Account YouTube-Videos oder ähnliches guckt, dann ist die Privatsphäre auf einmal wieder weg, weil ja, das, diese Art von Anonymität im Surfen, wie es jetzt zum Beispiel Tor-Browser oder ähnliches oder das Tor-Netzwerk bringt, das ist ja auch nicht dafür gedacht, dass man sich dann in solchen Diensten einloggt. Ja.
Würdet ihr mir zustimmen, dass alle Dienste, die nichts kosten und auch keinen Aufwand bei der Einrichtung mit sich bringen, dass man da vielleicht mal mehr gucken sollte, was da in den AGBs und den Datenschutzvereinbarungen wirklich drinsteht? So als Faustregel vielleicht.
Ich glaube, das Problem, was man an der Stelle hat, ist, dass es ja kein wirkliches Label gibt. Also klar, es gibt Open-Source-Label, da kann man dran ablesen, dass da möglicherweise etwas anderes als der geschäftliche Hintergrund dahinter steckt. Aber es müsste vielmehr eigentlich so eine Art digitales, so eine digitale Marke geben, anhand derer man innerhalb kürzester Zeit sehen und ablesen kann, welche Daten man da eigentlich preisgibt, ohne erstmal davon zu wissen.
Das ist ein sehr schöner Punkt. Es gibt vom, ich weiß leider nicht, von welchem Bundesministerium das gesponsert ist. Schande über mein Haupt, dass ich nicht so gut vorbereitet bin. Aber es gibt so einen App-Checker von Mobilsicher, wenn ich jetzt richtig informiert bin, die genau sowas Ähnliches gemacht haben. Die haben Android-Apps gescannt über so einen genannten Man-in-the-Middle-Proxy. Das heißt, die haben ihr Handy mit einem anderen Server verbunden, der unverschlüsselt die Daten, also den Datenverkehr ausliest, der übers Internet geht und von da aus dann weitergeleitet wird an den eigentlichen Server, an vermutlich von den Apps, die dann quasi diese Daten dort verarbeiten. Und die haben festgestellt, dass bei einigen Apps tatsächlich ja, sehr wilde Sachen passieren. Also es geht natürlich einerseits von diesen ganzen Werbe-IDs und von Vorlieben, was so Einkäufe angeht, aber halt auch Standortsachen. Also die haben da einiges vorgestellt, das kann man sich gerne mal anschauen. Findet man vermutlich auch direkt, wenn man Mobilsicher eingibt. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Ansonsten muss ich das irgendwie mit Querverweis in den sogenannten Shownotes, die wir vermutlich nicht so gut haben, dann hinterlegen. Aber genau solche Sachen fehlen halt irgendwie. Und ja, das ist auf jeden Fall auch ein Forschungskernpunkt bei vielen IT-Sicherheitsinstituten, die da sagen, okay, welche Daten können wir eigentlich leaken? Gibt es auch viele, viele Institutionen, die das irgendwie versuchen zu durchleuchten, was da eigentlich passiert.
Ja. Ich finde das auch super, dass in dem Bereich jetzt versucht wird, zumindest mal das transparent zu machen, das Bewusstsein zu schaffen. Also ob man jetzt dahin geht, die Apps analysiert, was transportieren die da, oder ob man es verpflichtend macht. Also bei einigen Plattformen ist auch schon so, dass zumindest der App-Hersteller eine Selbstauskunft geben muss und sagen muss, welche Daten werden denn verarbeitet und was wird unter Umständen verwendet, um den Nutzer zu tracken. Da wäre es natürlich auch interessant zu gucken, wie akkurat ist das? Also was behauptet der Entwickler und was macht die App wirklich? Aber dass man zumindest, wenn man eine App runterlädt, schon mal sieht, aha, die verarbeitet meine personenbezogenen Daten, die verarbeitet vielleicht meinen Standort, die weiß, wo ich bin. Das stand ja vorher gar nicht da und da war überhaupt gar kein Bewusstsein für da, dass die eventuell im Hintergrund sowas macht. Und diese Entwicklung finde ich schon eigentlich super, dass das etwas offengelegt wird und dass man das selber eben sehen kann, was macht denn die App mit meinen Daten.
Das sieht man auch ganz deutlich, finde ich, am Verlauf der zum Beispiel jetzt Android-Version, das ist ja ein bisschen offener als Apples iOS, da kann man so ein bisschen besser reinschauen, habe ich mich jetzt auch im Laufe meiner Bachelorarbeit ein bisschen mehr mit beschäftigt. Und also eine Funktion, die mir zum Beispiel jetzt sofort aufschließt, ist zum Beispiel der Mikrofonzugriff oder der Kamerazugriff. Also wenn jetzt eine App zu, das muss man zwar geben, also man muss da irgendwie klicken, ja, die App darf auf mein Mikrofon zugreifen, bei Verwendung oder sowas. Aber so eine Anzeige, dass das Mikrofon gerade jetzt in diesem Moment abgegriffen wird oder die Kamera jetzt gerade in diesem Moment mitschneidet, die existiert nicht. Und zumindest erst seit Android 12, soweit ich weiß. Also da kriegt man dann oben so eine kleine Anzeige. Aber das heißt ja im Endeffekt im Umkehrschluss alle Apps zu davor, wenn einmal zugegeben oder wenn einmal bestätigt, können das Mikrofon natürlich nur im laufenden Service, also wenn die App geöffnet ist oder die App so eine Anzeige oben hat, dass sie gerade am Laufen ist, wie man das vielleicht kennt, wenn man den Standort teilt oder ähnliches. Aber vom Prinzip her ist das möglich und da sieht man das auch ein bisschen im Verlauf dann der Android-Version, dass gewisse Privacy-Features oder gewisse Sicherheitsfeatures einfach dazukommen und da auch ein bisschen drauf gehört wird, ah, okay, wir möchten, dass Kamera- und Mikrofonzugriff ausgeschaltet wird, hat man seit Android 12, meine ich, auch als Feature hinzugefügt, dass man einfach das ein- und ausschalten kann, dass man da nicht drauf zugreifen kann. Oder per Default, dass man TLS, also Transportverschlüsselung für Internetaufrufe, verwendet. Das war auch lange Zeit nicht der Default. Ist jetzt nicht erst in Android 12 gekommen, aber wenn man sich jetzt von Android 4 bis Android 12 den Verlauf anguckt, dann sieht man schon, dass da einiges gemacht wurde, um da gewisse Features einfach ja, sicherer oder privatsphärefreundlicher zu gestalten.
Bei beispielsweise Apple-Geräten ist das übrigens auch genauso, dass da versucht wird, mehr zu signalisieren, zum Beispiel beim GPS-Zugriff oder beim Kamerazugriff. Auch da kann man mittlerweile sehr gut nachvollziehen, welche App wann was zu tun pflegt und man kann sich das sogar als Report ausgeben lassen. Also da sind die Hersteller deutlich transparenter geworden.
Da hat sich der Druck dann doch mal gelohnt. Im Desktop-Betriebssystem sieht das irgendwie noch mal ein bisschen anders aus. Man ist ja gewohnt, dass das grüne Licht oder irgendeins angeht, wenn die Kamera angeht. Das ist aber rein softwaregesteuert und nicht Pflicht. Also genau mit Mikrofon, das kann auch vom Desktop-Computer, vom Notebook, prinzipiell eigentlich von jeder installierten Software einfach völlig unbemerkt vom Benutzer angeschaltet werden. Also das Problem hat man nicht nur auf den Mobilgeräten. Ne? Heutzutage mit den Videokonferenzen, mit Digitalisierung, mit Zusammenarbeiten, wo wir das jetzt ja hier auch machen über eine Videokonferenz, da passieren genau die gleichen Sachen wie auf den Mobilgeräten oder können passieren. Und da ist es noch gar nicht transparent und wird nicht angezeigt. Also das ist... Da sind sie tatsächlich bei den Mobilgeräten im Moment ein bisschen weiter.
Ja, ich wollte gerade sagen, so manche schmunzeln ja so darüber, haha, klebt ja die Kamera ab, ne? Vor wem fürchtest du dich? Aber es ist ja also im Endeffekt relativ real, dass das möglich ist und dass man sich dagegen auch schützen sollte. Ich möchte jetzt aber eigentlich auch nicht den Podcast mit so einer negativen Nachricht beenden. Nee. Marius, möchtest du noch etwas ergänzen, bevor wir vielleicht noch mal ein bisschen umschwenken und vielleicht noch ein bisschen zusammenfassen, was wir aus dieser Folge so ein bisschen mit nach Hause nehmen können?
Ja, ganz kurz zum Kameraabgeben finde ich auch total sinnvoll. Und da gibt es ja auch diese kleinen Schieber. Und ich erinnere mich, ich hatte damals ein altes Nokia-Handy, da war das sogar eingebaut. Also da hatte die Kamera so eine Objektivklappe, das gehörte einfach dazu. Hat man inzwischen leider nicht mehr, aber so gesehen finde ich jetzt Kamera abkleben auch überhaupt nicht schlimm. Und auch dieses, ich habe ja nichts zu verbergen, habe ich mal einen Satz zu gelesen, den fand ich ganz gut. Das ist nämlich nicht ganz ungefährlich, wenn man sagt, ich habe ja nichts zu verbergen, weil man damit eben impliziert, dass jeder, der was zu verbergen hat, was Schlechtes machen würde. Und dass man da eben sagt, man hat ein Recht auf Privatsphäre und es geht ja auch nicht jeden alles an. Und das ist eigentlich sowas. Kamera abkleben ist ganz gut und auch Sachen für sich privat behalten. Ist auch nicht schlecht und ist auch nicht immer anrüchig.
Als ich jetzt Tipp da reinwerfen kann, es gibt, kann man kaufen, so kleine Schiebeaufkleber, also dass man das quasi auf die Kamera raufklebt und dann hat man einen Schieber, den man einfach aufschieben kann, wenn man die Kamera braucht und dann kann man ihn wieder zuschieben, wenn man die halt nicht mehr nutzt. Und wenn man jetzt zum Beispiel keinen Laptop hat, der das eingebaut hat, ist ja relativ selten, glaube ich.
Wobei das gegen das Mikrofon abhören immer noch nichts hilft. Aber nochmal mit der Privatsphäre, da, wir hatten es doch hier auch. Ich habe euch auch nicht erzählt, für welchen Verein ich spende. Nicht, weil das irgendwas besonders Geheimes oder Anrüchiges oder sonst was ist, sondern weil ich einfach der Meinung bin, es ist meine Privatsache.
Ja, definitiv.
Genau. Das muss einfach nicht jeder wissen. Und insofern, ja.
Ne? Ich glaube, was die Zuhörenden auch mitnehmen sollten, ist, dass wir ja das nicht alles sagen, weil wir so paranoid sind oder weil wir uns verfolgt fühlen, sondern weil der Ansatz ja doch eher aus dem Risiko kommt, zu sagen, wie viel Risiko wollen wir eigentlich eingehen, wenn wir da so kleine Wanzen in unseren Schlaf- und Wohnzimmern haben und wo wollen wir vielleicht doch ein bisschen das Risiko senken, dass darüber Dinge bekannt werden, von denen wir vielleicht gar nicht möchten, dass sie bekannt werden.
Ja, und wo ich auch in dem, wenn ich mich mal einmal daran gewöhnt habe, dass überall jemand mithört und sonst was, dann denke ich da auch nicht mehr dran. Und wenn es dann tatsächlich mal aus irgendeinem Grunde mal irgendwann drauf ankommt, dass mal etwas vertraulich bleibt, dann denke ich eben auch nicht dran. Insofern sollte man das halt gar nicht erst einreißen lassen. Und aus dem Grunde, ganz einfach, habe ich zu Hause zum Beispiel auch keine Smart Speaker oder irgend sowas, kein Alexa, kein Google, sonst wie, was weiß ich, was das da alles gibt, Google Nest, sonst was alles. Das würde einen großen Komfortgewinn bringen, auch bei mir, aber ich mache das einfach schlicht nicht, weil ich einen solchen Spion grundsätzlich nicht in meinem Privatleben haben möchte. Dann muss ich eben auch damit leben, dass ich dann bestimmte Komfortfunktionen nicht habe oder sie eben dann selber mit viel Aufwand nachbauen muss.
Genau darauf sollte man auch achten, je nachdem, jeder arbeitet ja woanders, aber das kann man bestimmt erfragen, wenn man dann jetzt einen Homeoffice-Arbeitsplatz hat oder so. Meistens verträgt sich das dann nicht mit den, mit den Regelungen, die man da treffen soll, wenn man dann noch eine Alexa im gleichen Raum hat, aber darüber dann halt Telefongespräche dann führt, die da gegebenenfalls mit aufgenommen werden.
Es reicht schon der Google Assistant auf dem Phone oder Siri auf dem iPhone. Wenn das aktiv ist, während man vertrauliche Gespräche führt, datenschutzrechtlich nicht gut.
Man kennt das ja vielleicht, wenn man vielleicht mal laut irgendwie einen Podcast hört, wo irgendjemand dann, ne, nicht über Kopfhörer, sondern über Lautsprecher, und dann jemand sagt so, hey Google oder Alexa, bitte mach das und das. Und das sind ja auch Sachen, die sind vielleicht ganz witzig, aber ehrlich gesagt ja auch ein bisschen, ja schon, also für mich persönlich auch ein bisschen gruselig. Aus dem gleichen Grund habe ich das auch nicht. Und vor allem, du hattest das vorhin erwähnt, was man preisgibt. Also es ist ja, genau, es gibt ja auch gewisse Dinge, die möchte man einfach aus solchen Gründen nicht preisgeben, weil wenn man überall so ein bisschen was erzählt, ja, dann hat man ja am Ende trotzdem sehr viel preisgegeben. Und wenn man das dann einfach irgendwie eins und eins zusammenzählt, dann ist es ja auch einfach nicht mehr so, ja, privat oder privates Zeug, sondern dann steht das irgendwie in der Öffentlichkeit. Und das, ja, ist sicherlich einer der Angriffsvektoren, wenn man jetzt so wiederum denkt, dass man sagt, okay, wie wichtig ist mir die Privatsphäre insgesamt, wie wichtig ist mir die im Netz? Und ja, da kann ich auf jeden Fall auch nur dazu raten, sich da vielleicht erstmal auf jeden Fall Gedanken zuzumachen, was die Geräte können sollen und was sie dann am Ende eigentlich alles können und machen. Um da auch so ein bisschen sich selbst und andere zu schützen. Weil wenn ich jetzt daran denke, so ich bin, dass ich mit irgendjemandem unterwegs oder ich sitze in der Bahn und jemand macht die ganze Zeit Fotos und Videos, ist mir das ehrlich gesagt auch nicht so recht. Ich weiß nicht, wo diese Fotos dann landen oder was mit den Personen da insgesamt passiert. Und das, ja, ist ja auch irgendwie ein gutes Recht, dass man sagt, ich möchte nicht, dass dies und das mit meinen Bildern oder mit meiner Stimme oder Ähnlichem passiert.
Ja. Dazu kommt ja noch, also die Bilder, Videos etc., die du gerade erwähnt hast, früher war das noch so, das landete dann vielleicht irgendwo und lag da. Aber Stichwort Big Data, heute wird das alles analysiert. Wenn du irgendwo ein Bild hast, dann wird das Ganze gematcht, tauchst du irgendwo anders noch auf. Das wird mit deinem Standort, wo das Foto gemacht wurde, unter Umständen gematcht. Also diese Analyse, die heute mit Daten möglich ist, und die auch routinemäßig gemacht wird, macht das ja so gesehen auch nochmal deutlich berechtigter, dass ich sage, ich möchte gar nicht erst, dass diese Daten anfallen, weil in dem Moment, in dem die Daten angefallen sind, habe ich keine Kontrolle mehr darüber, was irgendjemand damit macht oder damit machen wird.
Es gibt ja auch Studien darüber, wie Leute sich anders verhalten, wenn sie beobachtet werden. Das ist ja natürlich auch jetzt wieder so ein bisschen Paranoia, die ich jetzt nicht unbedingt da als Grund nennen möchte, sondern einfach so generell, wenn man jetzt sich vor seinen, oder wenn ich mich vor meinen Laptop setze und davon ausgehe, dass ich die ganze Zeit beobachtet werde, würde ich mich ganz anders verhalten, als wenn ich einfach ganz normal dran sitze und vielleicht mal irgendwie doch nicht gerade sitze oder irgendwie eine komische Grimasse ziehe oder ähnliches. Einfach genau aus diesem Grund. Und ich glaube, das macht auch einen großen Einfluss darauf, wie wir uns generell verhalten in unserem privaten Umfeld. Wenn ich sage, ich gehe davon aus, dass ich die ganze Zeit in meinen vier Wänden überwacht werde oder beobachtet werde, das ändert einiges. Aber diese Ängste wollen wir nicht schnüren, deswegen haben wir ja auch so ein bisschen unsere Vorträge mit so ein bisschen Blick auf die Uhr. Würde ich auch langsam so versuchen, die Zusammenfassung zu ziehen und vielleicht nochmal zusammenzufassen, dass es insgesamt jetzt nicht, vielleicht wenn man in den letzten Minuten den Eindruck bekommen hat, dass es ja doch wir überall überwacht werden. Es geht, glaube ich, eher darum, dass die Möglichkeit besteht und dass es Wege gibt, sich davor zu schützen und dass es Wege gibt, sich auch einfach weiterzubilden. Und sei es jetzt zu sagen, okay, ich habe jetzt kein großes Problem damit, wenn meine Kamera abgegriffen wird, um zu sicherzustellen, dass gewisse Straftaten nicht stattfinden. So manche Leute sagen da, ich habe damit kein Problem, dass mir in meinen Chat geguckt wird oder ähnliches. Aber es geht ja auch generell darum, nicht nur um diese Art von Sicherheit, sondern auch vor Informationssicherheit von anderen Wegen. Also, dass eben nicht nur staatliche Institutionen oder ja, Nachrichtendienste Interesse haben, sondern halt auch die, ich sag jetzt mal, böse, wirklich böse Seite, die Hochschule vielleicht erpressen will, die Firma erpressen will, weil die daraus Geld machen wollen. Und wenn man schon mal in der Thematik drin ist, dann kann man sich erstmal darum kümmern, wie sichere ich meinen eigenen Arbeitsplatz ab. Dafür haben wir Vorträge, wie gehe ich allgemein mit Sicherheitsvorfällen um. Da hat Matthias uns auch in dem letzten Podcast schon was zu erzählt. Und generell, wie sind da die Verhaltensweisen, falls mal was passiert? Und was kann ich tun, um nach bestem Gewissen zu handeln, damit eben das Risiko, dass ein kritische Netzwerk Struktur oder eine kritische Infrastruktur in der Firma, in der Hochschule ausfällt, minimiert wird. Und ja, ich möchte euch auf jeden Fall nochmal sehr herzlich danken für die wertvollen Einblicke hier. Ich glaube, wir haben da eine schöne Runde zusammen bekommen. Möchte jemand von euch noch ein Abschlusswort sagen, das jetzt noch auf dem Herzen liegt, was jetzt vielleicht nicht ganz rüberkam? Noch irgendwie Werbung für den eigenen Vortrag in den nächsten Wochen machen oder... Ich sehe keine nickenden Köpfe. Also ja, dann danke ich euch nochmal und ich würde dann einfach sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal oder viel Spaß bei euren Vorträgen. Ich kann nur alle dazu aufrufen, da vorbeizuschauen. Da gibt es auf jeden Fall für alle etwas. Also dann in dem Sinne, tschüss.
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 Ciao. Dankeschön. Tschüss.